Dann begrüße ich Sie herzlich zur Fortsetzung der Vorlesung. Als erstes habe ich mir im neuen Jahr, zu dem ich Ihnen alles Gute wünsche, vorgenommen, nochmal eine etwas grundsätzlichere Sitzung einzuschieben, die jetzt nicht den Anspruch hat, groß im Stoff voranzukommen, aber im Hintergrundverständnis. Dazu will ich erst einmal den Begriff oder die These erstmal formulieren, dass es darum geht, die hellenistische Philosophie im Imperium Romanum zu begreifen als nächstes. Das klingt ja ein bisschen paradox. Na, was ist das denn?
Energiespareinstellung oder so, dass Sie das immer.
Ja, es ist aber hier am Strom.
Kann trotzdem passieren.
Na gut, also dann werde ich halt hin und wieder mal drauf fassen. Es ist insofern ja paradox, als der übliche Begriff des Hellenismus eben so gedacht ist, dass er die Zeit umfasst von Alexander bis zur wirklichen Durchsetzung des Imperium Romanum im gesamten Mittelmeerbereich. Das möchte ich aber in zwei Richtungen in Zweifel ziehen. Erstens die Entgegensetzung zwischen hellenistischen Reichen und dem Imperium Romanum halte ich für problematisierbar. Das Imperium Romanum war selber in wichtigen Bestimmungen ein hellenistisches Reich. Wenn es auch dieses Konstrukt erweitert, vertieft, wenn man so will, verbessert und vervollkommnet hat. Also man könnte sagen, in meinem Verständnis kann man das Imperium Romanum als die Vollendung der hellenistischen Reiche begreifen. Was natürlich in Kontrast steht zu Droysens Begriff des Hellenismus als Epochenbegriff. Das Zweite, was ich sagen wollte, war, dass natürlich festzuhalten ist, das ist ganz wichtig, dass die hellenistische Philosophie im Imperium Romanum auch weiterhin auf Griechisch funktionierte. Das wird oft übersehen. Es gibt so die Fiktion, man könnte sagen, die virgilische Illusion, mit dem Auftreten der Römer sei die hellenistische Kultur erloschen. Das ist nicht der Fall. Es gibt eine Kontinuität im Osten des Reiches mit Griechisch, und zwar der hellenistischen Koine als Verkehrssprache und Literatursprache, die bis in die Spätantike hinein und damit bis nach Byzanz reicht. Von da aus der sozusagen schlagendste Begriff dafür ist die Entstehung des Neuen Testaments in unserer Tradition. Das ist eben zu Zeiten des Imperium Romanum auf Griechisch verfasst worden. Und das war nicht etwa eine Besonderheit der Christusjünger, sondern das war das übliche Verfahren in den Bereichen, in denen sie sich bewegen. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es so ein bisschen so die Vorstellung gibt, es hätte eine Translatio Imperii gegeben, die dann das Lateinische zur Sprache der Philosophie gemacht hätte. Cicero hat in der Tat eine lateinisch sprechende Philosophie begründet. Und die gibt es dann auch weiterhin. Aber das ist nicht sozusagen der Hauptstrom, die Hauptströmung der Philosophieentwicklung. Damit komme ich jetzt dazu, ein bisschen mir vorzunehmen, was ich in dieser Sitzung diskutieren wollte. Ich wollte einmal Droysens Begriff des Hellenismus als Epochenbegriff mir näher anschauen. Dann wollte ich dem einen inhaltlichen Begriff des Hellenismus als, ich habe das noch ein bisschen weiterentwickelt, Konstellation von Ökonomie, Politik und Kultur, dem entgegenstellen. Dann wollte ich mir anschauen, inwiefern es hellenistische Spezifizierungen im Begriff der Philosophie gegeben hat. Wollte noch mal allgemeiner etwas sagen zum Verhältnis des Imperium Romanum und zur hellenistischen Kultur, zu den Sprachen Latein und Griechisch im Imperium Romanum und zu den lateinischen und griechischen Sprachen der Philosophie. Das ist also das Programm für die heutige Sitzung. Dieser Begriff des Hellenismus als Epochenbegriff, wie Droysen ihn gebildet hat, ist, das muss man, glaube ich, sich klar machen, ein Begriff des 19. Jahrhunderts. Es gibt schon in der Antike den Begriff des Hellenismus. Das ist, man könnte sagen, ein typisch hellenistischer Begriff, der nämlich die Nachahmung der für vorbildlich erklärten griechischen Kultur des Griechentums generell zum Inhalt hat. Hellenismus ist also das, was dann in Syrien, in Ägypten, in Nordafrika praktiziert wurde, in den griechischen Kolonien und darüber hinaus, in den hellenistischen Reichen. Der Begriff des Hellenismus hängt zwar damit zusammen, wie wir noch sehen werden, versucht aber eine historische Epoche abzugrenzen. Und zwar, das ist, glaube ich, ganz wichtig, als Vermittlungsepoche zwischen der Zeit der griechisch-römischen Tradition und der Zeit des Alten Testaments, also der Antike im sehr traditionellen Verständnis, und der Zeit des Christentums, die dann als neue Zeit historisch begriffen wurde. Also insofern ist Droysens Vorschlag einer Epochenbestimmung ein Beitrag zu der sehr alten Debatte, wie aus der Antike, aus Judentum und griechischer Tradition vor allen Dingen, das Christentum hat entstehen können. Ein Thema, das etwa auch Hegel in seinen Jugendschriften, wie man weiß, Der Geist des Christentums und sein Schicksal ist die bekannteste Schrift, sehr intensiv beschäftigt hat. Man kann feststellen, dass Droysen zwar Hegel nicht kennt, aber doch diese unveröffentlichten Schriften, die erst später veröffentlicht worden sind, aber doch die philosophisch-historische Debatte, die Ende des 18., Beginn des 19. Jahrhunderts über diesen Übergang von dem antiken Heidentum zum Christentum geführt worden ist, die doch sehr gut kennt. Er schiebt also eine Vermittlungsepoche des Hellenismus ein zwischen die sozusagen klassische Antike und das Imperium Romanum. Im Vorwort zur Vorrede zur zweiten Auflage von Geschichte des Hellenismus, wo er diesen Begriff geprägt und dann auch gleich eingeführt hat, hat er dazu erläuternd gesagt, die Wissenschaft hat sich erlauben dürfen, der einzig ähnlichen Erscheinung wie dem Hellenismus, der Vermischung der germanischen und römischen Wesens einen Namen zu geben, welche zunächst nur der Sprache dieser sogenannten romanischen Völker zugab, also den Namen Romanik oder Romanisch. Und ebenso ist es aus dem Altertum überliefert, die Sprache jener westöstlichen Völkermischung mit dem Namen der hellenistischen zu bezeichnen. Also er beruft sich darauf, hier seine ähnliche Völkerverschmelzung und Völkertranszendenz zustande gekommen, wie in dieser Zeit der Verschmelzung des Imperium Romanum mit den germanischen Reichen. Er hat auch explizit argumentiert, im Hellenismus sei jene große Synthese von Abend- und Morgenland vorbereitet und weitgehend auch schon vollzogen worden, die es dann später möglich machte, dass das Christentum sich in dieser Kultur entfalten konnte. Also die Fragestellungen des Jungen Hegels in den 1790er Jahren sind da durchaus in Erinnerung zu rufen. Allerdings wendet Droysen als ein Autor der Zeit der deutschen Einigung die Problemdiagnose eigentümlich nationalstaatlich. Zitat aus dem ersten Kapitel: Was Hellas brauchte, lag auf der Hand. Er zitiert jetzt Aristoteles: Unter den Staaten, die bisher die Hegemonie gehabt, hat jeder es für sein Interesse gehalten, die der eigenen entsprechende Verfassung, die einen die Demokratie, die anderen die Oligarchie, in den von ihnen abhängigen Städten durchzuführen, indem sie nicht auf deren Wohl, sondern auf den eigenen Vorteil bedacht haben, kommt man so, dass nie oder selten oder nur bei wenigen das Staatswesen der rechten Mitte zustande kam. Und in den Bevölkerungen ist es zur Gewohnheit geworden, nicht die Gleichheit zu wollen, sondern entweder zu herrschen oder beherrscht zu werden. Das ist für Aristoteles eine Abweichung, eine Pervertierung von seinem Begriff der Polis. Die Polis ist für ihn eben gekennzeichnet in erster Linie durch den internen Gegensatz zwischen Armen und Reichen und dadurch diesen Gegensatz politisch zu moderieren, zu begrenzen und sowohl die Armen ans Gesetz als auch die Reichen an das Gemeinwohl zu binden. Das ist so die aristotelische Konstruktion der Polis. Und selbstverständlich ist für Aristoteles der Klassenkampf der zentrale dynamische Motor dieser immer wieder zu erneuernden Kompromisse. Und man kann das so lesen, was hier der Droysen zitiert hat, dass für Aristoteles die auswärtige Abhängigkeit dann dazu führt, den Klassenkampf zu überlagern, sodass der Kampf um die gleiche Freiheit der Polisbürger gar nicht erst stattfinden kann. Aber aus diesem Zusammenhang reißt Droysen das eben heraus. Also ich denke, man kann sagen, dass in der Tat die Krise der griechischen Polis sowohl eine interne war, als auch eine Krise der Lösung der Verfassung des politischen Raums oberhalb der Polis. Und Droysen konzentriert sich hier nur auf die, wenn man so will, außenpolitische Problematik und reduziert damit ganz kräftig die Problemstellung, die zu untersuchen gewesen wäre. Wobei das dann nochmal deutlich wird in dem folgenden Zitat: Kurz und scharf bezeichnet der große Denker den fieberhaften und erschöpfenden Zustand, der daraus entsteht. Austreibungen, Gewaltsamkeiten, Rückkehr der Flüchtlinge, Güterteilungen, Schuldaufhebungen, Freigebung der Sklaven zu Zwecken des Umsturzes, bald stürzt sich der Demos auf die Besitzenden, bald üben die Reichen oligarchische Gewalt an dem Demos. Gesetz und Verfassung schützt nirgends mehr die Minorität gegen die Majorität, ist in der Hand dieser nur noch eine Waffe gegen jene, die Rechtssicherheit ist dahin, der innere Frieden in jedem Augenblick in Gefahr. Soweit. Da wird relativ deutlich, welche starke Rolle hier der Klassenkampf zwischen Armen und Reichen hat, der hier allerdings von Droysen nur in seiner Funktionalität zur außenpolitischen Abhängigkeit begriffen wird. Was schon richtig ist, jede demokratische Stadt ist ein Asyl für die demokratische, jede oligarchische für oligarchische Flüchtlinge geworden, die kein Mittel verschmähen und versäumen, ihre Rückkehr und den Umsturz der Dinge dort herbeizuführen und im Gesicht dasselbe anzutun, was sie von ihnen haben leiden müssen. In der Tat, der Klassenkampf hat in Griechenland diese Transpolis-Dimension, ich sage jetzt nicht transpolitisch, weil das könnte zu Missverständnissen führen, gehabt. Zwischen den hellenistischen Staaten, den Kleinen und den Kleinsten, gibt es kein anderes öffentliches Recht als diesen Kriegszustand leidenschaftlichsten Parteihaders und die kaum geschlossenen Föderationen zersprengt der nächste Parteiwechsel in den verbündeten Staaten. Die Föderationen, das haben wir ja auch schon angefangen zu diskutieren, sind die Bünde, von denen wir schon gesprochen haben. Und in der Tat muss man sagen, dieses Ineinander von Klassenkampf und Transpolis-Dimension ist die große Herausforderung der Krise der Polisordnung, die eigentlich seit dem Aufstieg Athens und seit dem Peloponnesischen Krieg offen auf der historischen Tagesordnung liegt und die auch die Zeitgenossen ja gesehen und versucht haben zu bearbeiten. Streusen führt alles das auch allein auf die Frage der Kleinstaaterei zurück. Vielleicht ist das der Begriff, der am deutlichsten die Kategorien erkennen lässt, in denen er denkt. Mit jedem Tage zeigte sich schärfer und mahnender, dass die Zeiten der autonomen Kleinstaaterei, der partiellen Bündnisse mit oder ohne Hegemonie vorüber. Da wird übrigens deutlich, dass Dreusen ein guter Historiker ist. Der hat gemerkt, dass die Bünde unterschiedliche Strukturen hatten. Es gab Bünde mit einem klaren Hegemon, der Attische Bund. Und es gab eben den Versuch, tatsächlich auch eine Gleichheit innerhalb der Bünde zu realisieren. Ich habe den Boiotischen Bund da besonders hervorgehoben. Das hat Dreusen bemerkt. Also man kann sehen, dass er durchaus im Stoff steht. Aber eben, er führt das alles auf diese Dimension, die außenpolitische Dimension der Kleinstaaterei zurück. Also Deutschland, frühes 19. Jahrhundert, bis in die Begrifflichkeit. Es zeigte sich also, dass neue staatliche Formen nötig seien. Panhellenische, auch hier das Panhellenische und das Pandeutsche lassen sich, glaube ich, hier durchaus substituieren. So gesteigerte, dass in ihnen die bisher vermengten Begriffe Stadt und Staat sich schieden und die Stadt ihre kommunale Stellung innerhalb des Staates fand, wie in der attischen Demverfassung vorgebildet, in dem älteren Seebund versucht, aber nur in der Macht der Bundesgewalt, nicht in dem gleichen kommunalen Recht der Bundesglieder durchgeführt war. Hier wird wieder erkennbar, dass Dreusen wirklich die Geschichte studiert hat. Das sind in der Tat die Probleme, mit denen die Bünde zu rechnen hatten. Aber die hängen eben auch wiederum zusammen mit den internen Klassenproblemen der großen Polis. Und diese blendet er aus. Dreusens eigene Fragestellung, soweit ist das sozusagen seine Explikation der aristotelischen Beschreibung und Diagnose der Krise der Polis. Seine eigene Fragestellung ist dann nochmal deutlicher. Und nicht bloß das. Im Griechentum waren seitdem zu viele Kräfte, Ansprüche, Rivalitäten erwachsen, zu viele Bedürfnisse und Erregungen zur Gewohnheit, zu viel Leben Bedingung des Lebens geworden. Das heißt, er durchaus in einem klassisch deutsch-romantischen Sinne, begreift er hier die Moderne, die griechische, als Zeit der Zersetzung, als Zeit, in der sich die traditionellen Selbstverständlichkeiten und hierarchischen Verhältnisse auflösen und den Menschen, wie das ein schlechter Literat in den 50er Jahren formuliert hat, unbehaust zurücklassen. Der hieß Holthusen. Ich weiß das deswegen, weil er bei meinen Eltern eine Dichterlesung gemacht hat. Und das ist eben dann auch wieder die Schranke von seiner Diagnose. Weil er hat keine Ahnung, woran das liegt. Also, dass das zu tun hat, was Aristoteles immerhin wusste, mit der Ausbreitung der Chrematistik, also der Ökonomie, in der das Geldverdienen selber zum Ziel wurde. Also, Vorformen der Akkumulation des Kapitals entstanden sind. Das ist Dreusen nicht klar. Und deswegen kommt er eben darauf, dass sozusagen zu einem solchen, ja, zu einer solchen klassischen Dekadenzdiagnose, die ja dann auch im Grunde schon seit dem Hellenismus in den verschiedenen zyklischen Theorien der Geschichte formuliert worden ist.
Es gab ja eine ganze Reihe von Zeitgenossen, die ähnlich diesen Panhellenismus pflegten, also jetzt nicht nur die Dichter als Hölderlin jetzt oder Lord Byron, das war ja auch ein Phänomen.
Ja, bei Hölderlin, das ist eine schöne Parallele, ja, die gleichzeitig aber deutlich macht, wo hier Dreusens Borniertheit liegt. Na, Hölderlin ist ja dann auch so gelesen worden und war in den Tornistern des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Und es gibt auch eine Nazi-Rezeption von Hölderlin, nicht zu knapp. Aber wenn man Hölderlin selber liest, was man inzwischen ja kann, und man ist nicht darauf angewiesen, da sozusagen interpretierende Editionen zu lesen, also Verlag, so, das muss ich mal gerade schließen. dann kommt man dahin, dass man viel ernster nehmen muss, was Hölderlin formuliert hat. Wo aber Gefahr ist, da wächst das Rettende auch. Hölderlin hatte keine Dekadenzdiagnose. Hölderlin hatte eine Krisendiagnose und erwartete eine, würde ich sagen, revolutionäre Lösung dieser Krise. Wobei sozusagen die Formen, in denen dies möglich war, ihm auch nicht so klar waren. Und das hing auch durchaus mit der Frage der Einheit Deutschlands zusammen, das ist schon richtig. Aber es war eigentlich die Frage der demokratischen, der republikanischen Revolution in Deutschland, die Hölderlin umtrieb. Und nicht so sehr die Frage der völkischen Einheit der Deutschen. Auch wenn man damals diesen Gegensatz noch nicht so zuspitzen kann. Herder hat viel Völkisches an Elementen dabei. Das steht aber bei ihm noch im Dienst des republikanischen Anspruchs auf Selbstbestimmung. Und dieser ist erst später davon abgespalten worden. Gut, aber das soweit zur Parallele mit dem Übergang, in dem Hegel dann sich auch für diese Geschichte interessiert hat. Ne, warum ist aus der Antike nicht eine republikanische Moderne hervorgegangen, sondern das christliche Mittelalter? Das war ja die große Frage, die seit den englischen Historikern, Gibbon ist hier sicherlich noch ein Begriff, die geschichtsphilosophische und geschichtstheoretische Debatte umgetrieben hat. Aber zurück zu Droysens Diagnose. Er konstatiert, der enge Raum daheim, und in der Tat, die klassische griechische Polis war ein enger Raum, in dem alles Kleine groß und alles Große klein erschien, in dem, was es war und hatte, noch hätte ersättigen oder weiterentwickeln können. In der Tat, bereits die Ökonomie, aber auch die Kultur, nehmen wir die Vasenmalerei, sprengt die Maßstäbe der einzelnen Polis. Man kann das, wenn man nach Athen kommt, heute noch sehen, daran, wie die Akropolis da über der Millionenstadt immer noch thront. Das ist ja immer noch sozusagen ein herausgehobenes Moment, was über diese Stadt hinausweist. Und so war es eben auch in der griechischen Poliskultur. Die waren nicht mehr auf sich selber bezogen, sondern Handelsmetropolen. Die waren Sitze von bedeutenden Manufakturen, also etwa die attische Vasenproduktion. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, da finden wir die ersten Künstlersignaturen. Die wurden sozusagen vom einen Weltende der Welt bis zum anderen gehandelt. Ich weiß jetzt nicht, ob die bis nach China gekommen sind, aber bis nach Indien allemal. Und Gibraltar, Marokko, you name it. Da findet man überall natürlich jetzt nicht das einfache Zeug, das lohnte sich nicht so weit zu transportieren, aber die athenischen Prachtvasen, die werden überall bei bedeutenden, reichen und politisch mächtigen Leuten sozusagen zur Schau gestellt. Und diese Art von Weltmarkt, die gibt es schon. Es ist also nicht so, dass der Weltmarkt eine Erfindung des 20., 19. oder Jahrhunderts oder der Neuzeit wäre, sondern es gibt schon einen antiken Weltmarkt, und Athen und auch die anderen führenden griechischen Städte haben ihren Platz da drin. Unermessliche Elemente der Gärung erfüllten es, solche, die eine Welt umzugestalten fähig waren. Ich glaube, da sieht man, dass Droysen irgendwie noch was merkt. Also die Welt vor der Durchsetzung des Hellenismus war in einer großen Krise. Und es war nicht von vornherein klar, wie diese Krise gelöst werden würde. Auf den heimischen Boden gebannt, in der heimischen Art beharrend, konnten sie nur gleich in der Drachensaat des Kadmos sich selbst zerfleischen und zerstören. Es kam alles darauf an, dass ihrem wirrwuchernden Hader ein Ende gemacht, ihnen ein neues, weites Feld fruchtbarer Tätigkeit geöffnet, in großen Gedanken alle edlere Leidenschaft entflammt, der Fülle noch ungebrochener Lebenstriebe Licht und Luft geschaffen werde. Man leider erinnert das natürlich an Kaiser Wilhelms Platz an der Sonne. Das imperiale Streben als Ausweg aus Klassenkampf und Kleinstaaterei. Das, denke ich, sollte man jetzt auch nicht wegretuschieren. Das ist auch eben Treusen. Sondern der ist Bestandteil dieser wilhelminisch-imperialen Kultur gewesen. Und als Resultat dann seine Diagnose des ersten hellenistischen Reichs, nämlich des Philipp von Makedonien. Es war doch nicht Furcht allein, auf die der König sein Werk in Hellas zu gründen gedachte. Und übrigens nicht nur gedachte, sondern auch gegründet hat. Und die makedonische Partei, auf die er rechnete oder die sich neu bildete, bestand doch nicht bloß aus Verrätern und Bestochenen, wie Demosthenes es darstellt. Es ist bedeutsam, dass Demaratos von Korinth einer der treuesten Anhänger des Königs war, Timoleons Freund und Kampfgenosse in der Befreiung Siziliens. Wenn einer erfüllt von dem großen Gedanken des nationalen Kampfes, da wird wieder die nationale Zuspitzung gemacht, gegen die Perser. Auch andere mögen sich zu der Ansicht bekannt haben, die Aristoteles mit den Worten ausgesprochen hat, dass das Königtum seiner Natur nach allein imstande sei, über den Parteien zu stehen, welche das griechische Staatsleben zerrütteten, allein das Staatswesen der rechten Mitte schaffen könne. Zitat, denn die Aufgabe des Königs ist, Wächter zu sein, dass die Besitzenden nicht in ihrem Eigentum geschädigt, der Demos nicht mit Willkür und Übermut behandelt werde. Das heißt, der König als verkörperter Klassenkompromiss. Da ihm diese Dimension des Klassenkampfs bei Aristoteles nicht so zugänglich ist, interpretierte das fälschlich, glaube ich, national. Diese oft versuchte Tyrannis hat dieses Werk nicht vollbringen können. Zitat aus Aristoteles wieder, denn sie steht nicht wie das altgegründete Königtum auf eigenem Recht, sondern auf der Gunst des Demos oder auf Gewalt und Unrecht. Also der Aristoteles hat in der Tat so etwas wie konstitutionelle Monarchie als eine Lösung der griechischen Poliskrise ins Auge gefasst. Nicht allein, aber immerhin. Das ist sozusagen eines der Momente, die Aristoteles betrachtet hat. Das wird von Treusen hier aber umfunktioniert in die imperiale Stillstellung kleinstaaterischer Konflikte. Und diese Verschiebung von der Personifizierung des Klassenkompromisses auf die imperiale Ruhigstellung der Konflikte zwischen Staaten ist eben, glaube ich, das Missverständnis, was Demosthenes, Entschuldigung, was Treusen der Entwicklung entgegenbringt. Als Resultat diagnostiziert Treusen dann, war wenigstens in dem heimatlichen Gebiet der Hellenen eine Einigung geschaffen, die inneren Frieden und nach außen eine gemeinsame nationale Politik verbürgte. Also hier ist der innere Frieden immerhin als eigenständiges Moment thematisiert, wird aber, wie wir gesehen haben, eben als primär außenpolitisch motiviert missverstanden. Wie bitte? Da hat Treusen schon richtig gesehen, er hatte seine Parteigänger in allen Städten. Und das waren starke Parteien. Also nicht ein paar sozusagen gekaufte Abtrünnige oder Sektierer, sondern das waren beträchtliche Teile der Polisöffentlichkeit, die diese Lösung, nachdem alle anderen Lösungen versagt hatten, muss man auch sagen, dann doch für halbwegs akzeptabel hielten. Eine Einigung nicht bloß völkerrechtlicher, sondern staatsrechtlicher Art. Hier spricht wieder der Deutsche des 19. Jahrhunderts, eben nicht bloß ein deutscher Bund, sondern ein deutsches Reich. Wie sie einst Thales und Bias den Joniern empfohlen hatten, ne, also dieses Thema der transpolitischen oder Transpolis Organisation ist in der Tat bis auf die Frühgeschichte der griechischen Philosophie zurückzuverfolgen. Nicht eine Hegemonie, wie sie die Athener in den Tagen ihres schönsten Ruhmes nur zu bald zur Herrschaft hatten umbilden müssen, um sie zu erhalten. Die Frage ist natürlich, ob die Athener das wirklich hätten haben umbilden müssen. Ob es da historische Alternativen gegeben hätte, kann man nicht ohne nähere Untersuchungen beantworten. Aber solche Zwangsläufigkeiten in der Geschichte betrachte ich immer als näher zu untersuchen. Also das, zumal es eben dann andere Typen von Bünden gegeben hat als den attischen Seebund. Noch weniger eine solche, wie sie Sparta durchgesetzt hat, sondern eine Bundesverfassung mit geordnetem Rat und Gericht über die verbündeten Staaten, mit kommunaler Autonomie der Einzelnen, mit dauerndem Landfrieden und freiem Verkehr zwischen ihnen, mit der Garantie aller für jeden, endlich mit dem beschlossenen Kriege gegen die Perser und so weiter. Das heißt, hier wird, und das ist die Beschreibung des hellenistischen Reiches, die hier jetzt analytisch daraus zu gewinnen ist. Hier wird in der Tat eine stabile politische Ordnung, die nach innen durchsetzungsfähig ist. Ich habe jetzt gerade das Wort souverän vermieden, aber man könnte, wenn man vom modernen Staat her denkt, in diese Richtung durchaus denken. Und nach außen in der Lage ist, gegenüber den großen Mächten der Zeit, hier sind die Perser im Blick, aber Karthago wird auch gelegentlich erwähnt und die Punier, denen auch militärisch Paroli bieten zu können. Also das sind die beiden Seiten des neuen hellenistischen Reiches als neuer Form eines politischen Gemeinwesens, wobei man, glaube ich, überlegen muss, ob die Begriffe, mit denen Droysen das beschreibt, also Bundesverfassung, kommunale Autonomie, Landfrieden und allenfalls freier Verkehr ist wahrscheinlich nicht so ein Problem. Aber auch da muss man genauer hingucken, was mit freiem Warenverkehr vor allen Dingen gemeint ist. Der Garantie aller für jeden, also sozusagen eine Zwangsbündnisverpflichtung, wenn einer angegriffen wird, sind alle angegriffen, wie sie innerhalb der NATO etwa galt. Ob das jetzt schon Kategorien sind, mit denen die Wirklichkeit der hellenistischen Reiche adäquat erfasst sind oder nur Analogienbildungen aus dem 19. Jahrhundert, da neige ich überwiegend zu der Auffassung, wir haben es mit Analogienbildung aus dem 19. Jahrhundert zu tun, die heuristischen Werte haben, die ich nicht bestreite, aber hier wäre eine eigene Begrifflichkeit, die an die antike Begrifflichkeit dichter anschließt, erst noch zu entwickeln. Zur Wirkungsgeschichte will ich nur eine kurze Bemerkung machen. Diese Zwischenepoche des Hellenismus hat sich soweit durchgesetzt. Offenbar ist das, sagen wir, historische Material mit ihr ganz sinnfällig zu ordnen. Man kann schon unterscheiden zwischen der Zeit sozusagen bis zur Durchsetzung des makedonischen Reiches als ersten hellenistischen Reiches und der festen Etablierung des römischen Reiches, des Imperium Romanum. Das ist als sagen wir, historische Einteilung durchaus sinnfällig. Allerdings hat es, wie ich schon sagte, das Problem, und das ist in der Wirkungsgeschichte verschwunden, dass es impliziert, dass irgendwie mit der Durchsetzung des Imperium Romanum die Geschichte des Mittelmeersraums römisch und lateinisch geworden ist, was einfach nicht der Fall ist. Ja, also diese Implikation darf man da nicht nehmen. Und die Kontinuität zwischen den hellenistischen politischen, kulturellen und ökonomischen Formen und den des klassischen Imperium Romanum, ich rede jetzt nicht von der Spätantike, die ist doch sehr viel größer, als diese Epocheneinteilung es suggeriert. Damit bin ich im Grunde auch schon bei der rückblickenden Kritik. Also in der Wirkungsgeschichte, was da eben eliminiert worden ist, ist zum einen Droysens Anspruch, hier gewissermaßen das Missing Link zwischen der klassischen Antike und der Durchsetzung des Christentums geliefert zu haben. Das ist aus der Debatte verschwunden. Und zweitens ist verschwunden die, wenn auch etwas, wie wir gesehen haben, durch eine nationalistische Perspektive verzerrte, aber doch erkennbare Rückbindung seiner Epocheneinteilung an eine Diagnose gesellschaftlicher Krisen. Diese Krise der griechischen Poliswelt im 4. Jahrhundert, die er ja hier dann doch zum Ausgangspunkt macht, ist dann aus der Diskussion weitgehend verschwunden. Und damit ist sozusagen eine rein deskriptive Einteilung historischen Stoffs, den man mehr oder minder willkürlich so oder so einteilen kann, an die Stelle einer durchaus noch theoriegeleiteten Konstruktion getreten. Ja.
Inkorporiert das Christentum nicht Teile des Hellenismus? Sicherlich auch.
Das Christentum, also gerade das paulinische Christentum, knüpft an den Hellenismus an. Das ist richtig. Insofern würde ich dazu neigen zu sagen, auch das paulinische Christentum und die Frühgeschichte des Christentums muss man noch als Bestandteil des Hellenismus, also mein Begriff des Hellenismus ist einfach weitergehend, begreifen. Und das endet erst mit dem Imperium Romanum und dem Übergang zur Spätantike. Ja, schon ein bisschen vorher. Also ich würde schon sagen, irgendwie 300, 400 ist dann schon ziemlich Schluss. Das kann man, also ich, als Philosoph neige ich ja immer dazu, die Philosophen für intelligent und aussagekräftig zu halten. In der Philosophie ändert sich das Klima völlig im 3. und 4. Jahrhundert. Und das halte ich für ein Indiz, dass sich da auch in der Realität was geändert hat. Und da würde ich dann sagen, da sind wir dann wirklich in einem ganz neuen Milieu, da haben wir es dann nicht mehr mit der Fortsetzung dieser Art von hellenistischen Reiche oder ihrer Vollendung zu tun. Ja, dann sehe ich, dass ich das gerade hier nochmal ausgeführt habe. Die nationalstaatliche Verengung bei Droysen, die aber noch Elemente einer wirklichen Diagnose der Krise enthielt, wenn auch nationalstaatlich uminterpretiert, verschwindet in der Wirkungsgeschichte und die positivistische Deskription ohne einen definierten Problembezug tritt an die Stelle und dann wird es natürlich willkürlich. Damit kann man dann so einteilen oder so einteilen und jeder macht es ein bisschen anders. Aber diese Leistung und dieser Vorzug für Droysens, dass er tatsächlich noch einen theoretisch konstruierten Problembezug hatte, die geht in der Rezeptionsgeschichte verloren. Und einerseits ist es notwendig gegenüber Droysen, das habe ich jetzt schon hinreichend, glaube ich, angedeutet, die Dimension von Klassenkampf und frühen Formen der Kapitalbildung als wesentlichen Faktor dieser Entwicklung der hellenistischen Reiche wieder freizulegen. Und man muss sich, glaube ich, von den Zwängen einer unlinearen Epochendefinition freimachen, die also Geschichte als Abfolge von jeweils eindeutig und zwar unizentral definierten Epochen begreift. Sondern man muss sehen, wie das Imperium Romanum mit einer durchaus lebendigen, nicht nur Fortexistenz, sondern auch Weiterentwicklung griechischer Kultur und Philosophie koexistiert, wie Reichsbildung und ökonomische Universalisierung Hand in Hand gehen, die ja weit hinausgeht über die Grenzen des Imperium Romanum. Die handeln wirklich bis nach China und die Chinesen handeln bis Cadiz, also da, oder wie wir dann später sehen, das geht dann auch nach Norden ordentlich rauf. Die kommen dann, auch wenn auch zeitversetzt, wieder. Also diese wirklich globale Dimension dieser Handelsentwicklung und auch die Unterfütterung dieser Handelsentwicklung durch protoindustrielle Produktion, was immer in der römischen Antike lange Zeit unterschätzt worden ist, wie stark hier auch technologische Entwicklung und Massenproduktion dann sich entfaltet hat. Wenn auch in diesen noch bornierten und nicht freigesetzten kapitalistischen Formen. Diesen Begriff des Hellenismus als Epochenbegriff möchte ich einen Begriff des Hellenismus als kulturelle Konstellation entgegensetzen, die ich aber auch nicht behaupten kann, schon abschließend begreifen zu können. Erstens, und das klingt dann auch durchaus an die alte Bedeutung von Hellenismus, die ja auch der Preußen zitiert hat, gibt es so etwas wie eine Universalisierung der griechischen Kultur. Man kann es an der Sprache festmachen. In den hellenistischen Reichen wird eine sogenannte Koinä gesprochen. Die gemeinsame Sprache. Das ist so etwas wie ein einfaches Griechisch, so wie Bad English heute die Sprache der Welt ist. So ungefähr kann man die Koinä begreifen. Also jeder Syrer, der irgendwie in diese Handelsprozesse eingriff, konnte sich in der Koinä verständlich machen und in der Koinä handeln. Und das galt dann auch für Leute, die weiter weg wohnten, sofern sie eben an dem Handelsprozess teilnahmen. Also insofern strahlt die Koinä auch weit über den Rahmen des Imperium Romanum hinaus. Und es war eben nicht nur die Sprache, die da transportiert wurde, sondern auch die Literatur, die Philosophie, die bildende Kunst. Wir haben dann griechische Götterbilder in Samarkand. Einige haben wir sogar in Indien und auf Ceylon. Das ist sozusagen auch weit eine Strahlkraft, die weit über die Grenzen des Imperium Romanum hinausgegangen ist und eben nichts zu tun hat mit offizieller Politik. Die offizielle Politik war nicht dagegen. Das hatte sie damit zu tun, aber es war nicht Gegenstand der römischen Staatstätigkeit, für diese Verbreitung und Universalisierung der griechischen Kultur zu sorgen.
Ja? Aber warten Sie, hellenistische Kultur nicht gleichzeitig ein Kulturektizismus? Sie nahmen ja viele Elemente auch östlicher.
Ja, das ist sozusagen, ich wollte jetzt, das eine, sie projiziert.
Ja. Ja.
Sie projiziert griechische Sprache, sie projiziert griechische Kultur, Kunst und Literatur und Philosophie sozusagen in den Orbis Terrarum, in die gesamte bewohnte Welt, wie man sie kannte. Gleichzeitig, völlig richtig, nimmt sie aber auch auf. Also in der Philosophiegeschichte kann man das an der Figur des Zenon, der eben kein Grieche war, sondern aus der nahöstlichen Kultur kommt, versinnbildlichen. Ja, also die großen Philosophen der Antike kommen dann bald überall her. Nicht nur aus den griechischen Pflanzstädten, sondern aus der Vielfalt dieser hellenistischen Metropolen und schreiben dann auch selbstverständlich die Koine und nicht attisch, boiotisch oder sonst eine der klassischen Dialekte, wie das die klassischen Autoren getan haben. Das hängt damit zusammen, dass die hellenistischen Reiche gleichzeitig etwas leisten, was ich jetzt noch nicht angesprochen habe, nämlich die Welt sicher machen für den weltweiten Handel. Also das ist eben nicht nur ein interner Landfrieden, der in ihnen geschaffen wird, sondern auch wenn es dann immer das Problem der Räuber und der Piraten und ähnliche gibt, das ist ein Problem, das immer wieder aufgetreten ist, wo dann die Reiche wieder tätig werden mussten, um das dann in Grenzen zu halten. Sie haben tatsächlich die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass diese weltweite Kommunikation der griechischen Kultur als Projektion und der synkretistischen Aufnahme von Kulturelementen, Gedanken, also sprachlichen Wendungen aus den Sprachen und Kulturen des Orbis Terrarum. Das ist eine Entwicklung, die aber durch die hellenistischen Reiche möglich gemacht wird. Man kann da sicherlich spekulativ drüber nachdenken, dass diese Reiche ja selber Zerfallsprodukte sind. Da das Alexanderreich, das ging ja jedenfalls im Moment seiner größten Ausdehnung von Indien bis Gibraltar, vom Indus-Tal bis Gibraltar. Und alles Spätere wird eben als Zersplitterung einer Einheit begriffen und begreift sich auch selber so. Das heißt, bei aller Rivalität zwischen den hellenistischen Reichen ist offenbar der Gedanke, dass sie gemeinsam sozusagen eine politische Welt strukturieren, nicht verloren gegangen. Und hat eben die Voraussetzung dafür geschaffen, dass das eben Reiche waren, die sich nicht abschlossen, sondern die geradezu als eine ihrer Lebensbedingungen den freien Handel im globalen Maßstab gefördert und abgesichert haben. Ich denke, man kann daran jetzt noch eine zweite Überlegung anschließen. In diesen hellenistischen Reichen kommt es, was bei Droysen nur ganz verdreht zum Ausdruck kommt, zu einer Differenzierung der Lebenssphären. Die Polisbürger leben in ihrer Polis, die Reichsbeamten und Reichsanführer militärischer und administrativer Art leben am Hof des Reichsfürsten. Die Angehörigen anderer Gemeinwesen leben in ihrem Gemeinwesen gemäß ihrer Verfassung. Ja, die technisch betrachtet sind die hellenistischen Reiche, und das gilt auch noch für das Römische Reich, tributäre Reiche, die also die jeweilige innere Verfassung der verschiedenen zusammengeschlossenen politischen Gemeinwesen nicht umwälzten, sondern nur in gewissem Sinne stillstellten. Stillstellten insofern, als sie den Zyklus von Revolution und Konterrevolution, wie wir ihn in den griechischen Städten erlebt haben, das war ja relativ plastisch beschrieben, den stellen sie still. Und halten fest, wer an der Macht ist. Und entsprechend auch in den anderen Gemeinwesen, die sie beherrschen. Da ist eben kein Kampf mehr darum, wer Nachfolger des Königs ist, sondern wer der legitime Erbe ist, wird eben von der Reichszentrale rechtzeitig entschieden, sodass das gar nicht erst zum Konflikt kommt. Also diese Art von gewissermaßen Ordnungsstiftung zweiter Stufe ist für diese hellenistischen Reiche konstitutiv und unterscheidet sie auch ganz wesentlich von den altorientalischen Reichen, die eben nicht solche Stufungen hatten, sondern durchstrukturiert waren.
Ja? Das ist ja auch nicht Spannung innerhalb dieser Kommunität, dieser Städte, vor allem hellenistischen Städte, in Ephesus zum Beispiel, wo monarchische Prinzipien neben alten demokratischen Prinzipien ja koexistierten.
Das war eben möglich, weil es eben niemals zum Punkt des Konfliktes kam. Dafür sorgte das Reich. Das war ja ein kleines Reich von Pergamon. Und das war in der Lage, in der Stadt Pergamon dafür zu sorgen, dass diese unterschiedlichen Prinzipien, das eine war das Prinzip des Reiches, das andere Prinzip der Stadt, der Polis-Administration, der Polis-Selbstverwaltung, die bestanden eben nebeneinander und es wurde aufgepasst, dass sie sich nicht ins Gehege kamen. Also insofern fügt sich das auch in dieses Konzept der Zwei-Ebenen-Politik, die es eben möglich macht, auf der einen Ebene andere Strukturen zu haben als auf der zentralen Ebene. Und alles eben daran band, dass die zentrale Ebene in der Lage war, alle Probleme, die irgendwie auf den unteren Ebenen, es war auch möglich, dass es mehrere gab, entstanden, rechtzeitig zu entschärfen. Ja, das war so der Grundgedanke und das hat eben auch dazu geführt, denke ich, dass es in diesen Reichen gelungen ist, zu verhindern, und zwar dauerhaft zu verhindern, dass sich aufgrund der Herausbildung großer Kapitalmassen und andererseits relevanter Zahlen von Armen und Landlosen dann in der Tat kapitalistische Verhältnisse herausbilden konnten. Das wurde dann durch entsprechende Eingriffe des Reiches, das eben auch die Macht dazu hatte, rechtzeitig unterbunden. Ich denke, das hat zu etwas ganz Eigentümlichem geführt, zu etwas, was, glaube ich, dann im 19. Jahrhundert und vielleicht auch schon im 18. missverstanden worden ist als eine Privatisierung. Missverstanden sage ich deswegen, weil die Privatisierung setzt sozusagen das Modell der modernen privaten Familie voraus und schon der aristotelische Oikos ist eben mehr und komplexer als eine private Familie, jedenfalls wie wir sie seit dem 19. Jahrhundert kennen. Und das gilt auch selbstverständlich für diese Gemeinwesen, für die römische Familie, wie sie Cicero beschrieben hat. Das sind öffentliche Einrichtungen, die selber ihren Stellenwert in der Öffentlichkeit haben, und die ihre eigenen Geschäfte in der Tat relativ autonom führen, die aber dabei doch in eine öffentliche Ordnung und Hierarchie eingebunden bleiben. Insofern, glaube ich, muss man bei aller Loslösung der städtischen Kultur sowohl von den zentralen Orten und Einrichtungen der Polis, es gibt eben dann jetzt private Villen, in denen bedeutende Bildwerke stehen. Es gibt private Bibliotheken, es gibt private Lesekreise, wie sie Cicero vielleicht ein bisschen fiktionalisierend im Hause der Skipionen betreibt. Also sowas gibt es in diesen Häusern. Das ist nicht mehr Sache der Polisgewalt. Insofern gibt es in der Tat einen Moment von Dezentralisierung. Es ist möglich, dass es da unterschiedliche bedeutende Familien mit ihrer Kultur, mit ihren Bibliotheken und so weiter nebeneinander gibt. Es kann auch, wie wir dann eben aus Pompeji und Herculaneum wissen, offiziell eher marginalisierte und geächtete Philosophien können dann in einzelnen dieser Häuser einen zentralen Ort gewinnen. Also insofern gibt es eben auch eine wirkliche Pluralisierung. Aber es ist eine Pluralisierung, die man nicht mit der Privatisierung verwechseln sollte. Das ist keine Privatphilosophie des Hauses, sondern das Haus, das eben die in Herculaneum die Epikureer beherbergte, hat eben sozusagen im öffentlichen Raum der Polis diese Position bezogen und das im Binnenraum dann auch entsprechend praktiziert. Und ich glaube, das ist ein Zug, den man eben nicht erst bei den Römern unterstellen kann, sondern das muss man schon in den hellenistischen Reichen vor dem Imperium Romanum als Struktur unterstellen, dass das in den großen Häusern, den Begriff kennen wir ja sonst eher aus der Renaissance, aber ich glaube, der ist hier durchaus anwendbar, dass die eben auch Orte einer öffentlich wirksamen Kultur werden. Und ich denke, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, Platons Dialoge, in denen ja dann in der Tat solche Häuser als Ort der Philosophie und des Philosophierens vorgeführt werden, geben eine erste Vorstellung davon, wie so etwas funktioniert haben kann. Denn das waren eben auch nicht einfach die Häuser des alten Adels, sondern in der Regel die Häuser der reich gewordenen neuen Schicht, die sich eben für diese neue Kultur interessierten und nicht vor allen Dingen in militärischen und sportlichen Leistungen ihre Ehre suchten. Was in der Tat in dieser Form dann aufgetreten ist, ist, was ich nennen würde, die Universalisierung der Entdeckung des Individuums. Das in der Tat, man kann das am sokratischen Zweifel festmachen, man kann das an der griechischen Statue festmachen. Mit der griechischen Kultur kommen wirkliche Individuen mit ihrem Denken und mit ihrer Leiblichkeit und ihrer Gefühlswelt als Gegenstand der öffentlichen Kultur in die Existenz. Und es wird insofern universalisiert, als eben unterstellt und propagiert wird, dass jeder Mensch, der Sklave, der in Platons Memnon auftritt, eben Bestandteil dieser Möglichkeit oder diese Möglichkeit hat und verwirklichen kann, grundsätzlich. Durch diese Universalisierung, auch politisch gefasst von Antiphon, im Gedanken der gleichen Freiheit, gehört zu der griechischen Kultur und macht sicherlich auch die Faszination dieser griechischen Kultur weiterhin aus. Und es bleibt eine spannende Frage, wie dieses eingeschränkt worden ist bei ihrer Übertragung ins Römisch-Lateinische. Ja, denn, dass es da Einschränkungen gegeben hat, scheint deutlich zu sein, aber wie diese Einschränkungen genau funktionierten, bedürfte noch weiterer Untersuchung. Ich denke, dahinter, da spricht natürlich sozusagen die marxistische Tradition aus mir, steckt auch ein ganzes Stück weit die Entfaltung der Waren- und Geldwirtschaft. Es wird Ich habe die Vasenproduktion genannt, aber man kann auch, sagen wir, die Produktion von Büchern nennen, die Produktion von Votivtafeln und kleinen Statuetten, die man sozusagen auf den Hausaltar stellen kann. Da gibt es ein breites Spektrum von auch international gehandelten Waren, die damals immer breitere Bereiche der Reproduktion, der Oikoi, also der Familienlebenszusammenhänge, tatsächlich auch mit Waren versorgen und vermitteln.
Aber ich frage mich, was hinderte konkret einen damaligen Kapitalisten, also der jetzt den Mehrwert der Produktion sich privat aneignet im marxischen Sinne, sein Kapital weiter zu akkumulieren?
Ja, dazu habe ich eine Theorie, die habe ich jetzt vielleicht in dieser Vorlesung noch nicht kundgetan, das mache ich dann gerne. Es gibt da zwei Punkte, an denen das aus meiner Sicht in der Antike gescheitert ist, prominent. Der erste Punkt ist in Athen. Da der Kapitalist, um sozusagen sein Kapital zu verwerten, braucht ja jedenfalls letztlich Lohnabhängige, die sich ihm ihre Arbeitskraft ihm verkaufen. Ohne das geht die Chance nicht. Und in Athen gab es Arme, arbeitende Arme sogar, die sogenannten Theten. Unter denen galt aber der Grundsatz, jemand, der sich, ich glaube, mehr als dreimal hintereinander demselben Arbeitgeber verkauft, der hat sich schon in die Sklaverei begeben. Das heißt, das waren Tagelöhner im starken Sinne. Die haben darauf geachtet, dass sie beständig die Arbeitgeber wechselten. Soweit ist mal ihre eigene Haltung. Das ist aus der Antike zuverlässig überliefert. Was hat jetzt die attische Polis für die Theten gemacht? Das ist ganz bemerkenswert. Und ich finde das immer noch schlagend, dass das sozusagen in unserem Geschichtsunterricht nicht überall erzählt wird. Die Diäten hat sie eingeführt. Das heißt, wenn man an einer Veranstaltung der Stadt, Theater, Mysterienspiel, Volksversammlung, Gericht, was es so alles gab, teilnahm, kriegte man pro Tag den Durchschnittsverdienst eines Theten in bar ausgezahlt. Das heißt, die Theten hatten dann schon mal, ich schätze mal, 80 bis 100 Tage im Jahr, wo es dann das Thetenhonorar von der Stadt gab. Damit war, und dann kommt noch hinzu, die Akropolis. Die ist eben auch nicht etwa von Sklaven gebaut worden, sondern von den Theten. Und die wurden dafür tagelöhnerisch bezahlt. Und bei der Stadt durfte man länger als 3 Tage arbeiten. Also das ist so der Kontext. Dadurch, dass eben diese Kombination von Diäten, öffentlichen Arbeiten dafür sorgten, dass die Theten sich tatsächlich so reproduzieren konnten, ohne sich sozusagen nicht nur ihre Arbeitskraft gelegentlich, sondern sich selber dauerhaft einem Kapitalisten zu verkaufen. Dadurch ist dann in Athen in der Tat auch die Akkumulation von Kapital nur sehr begrenzt in Gang gekommen und musste sozusagen ausweichen auf Sklaverei.
In Rom wäre dann die Verteilung von Getreide an den Pax Romanus
das Gleiche. Das ist das Zweite. In der Tat, Caesar ist der zweite bedeutende Mensch, der sozusagen die Entstehung des antiken Kapitalismus verhindert hat, indem er zur Politik seiner Partei machte, dafür zu sorgen, dass der Plebs, die Proletarii, wie sie ja hießen, also die nur in der Lage waren, Nachwuchs zu erzeugen, dass die eben regelmäßig Heizung, Essen, was zum Anziehen und diese entsprechenden Bauten hingestellt bekamen, in denen sie leben konnten. In der Tat hat das römische Kapital daran gehindert, diese Leute für sich zu rekrutieren. Und Augustus hat das dann sozusagen systematisiert, was bei Caesar noch ziemlich ad hoc zusammengestoppelt war, und hat daraus richtig ein System der Versorgung gemacht, was zunächst mal interessanterweise aus der Parteikasse erfolgte, also Crassus hat das ausgezahlt, und dann wurde das aber schrittweise der Staatskasse übereignet, und die hat dann dauerhaft für Jahrhunderte die römischen Proletarier versorgt.
Nach Marx hängen ja Produktionsfaktoren mit Produktionsverhältnissen zusammen. Diese Veränderung der Produktionsfaktoren innerhalb der antiken Gesellschaft, hat die nicht zwangsläufig zu einer Art Dynamisierung jetzt in den Produktionsverhältnissen geführt?
Ja, das ist eine interessante These, die sich in der Tat beim frühen Marx und beim mittleren Marx findet. Aber ich lese ihn so, dass er die später aufgegeben hat. Ja. Weil er hat also diese Geschichte mit den römischen Plebs, die findet sich bei Marx selber. In einem Brief an die Vera Sasulic von 1877 hat Marx selber erklärt, warum es da nicht zum Kapitalismus gekommen ist, weil eben politisch dafür gesorgt wurde, dass die Proletarier, die Proletarii überleben konnten. Und das führte eben dazu, dass es nicht zum Kapitalismus kam. Da hat er die Frage der Entwicklung der Produktivkräfte in dem Zusammenhang gar nicht angesprochen. Und man kann auch sagen, inzwischen wissen wir relativ viel über die Entwicklung der römischen Technologie, nicht nur im militärischen Bereich. Das hat also im Hellenismus und im Imperium Romanum durchaus, ich meine, Sie alle kennen den Namen Archimedes, der ja sozusagen emblematisch ist für die durchaus beträchtliche Entwicklung von Technologie im Hellenismus. Das geht im römischen Imperium Romanum durchaus weiter, hat aber offenbar niemals dazu geführt, dass dieses sozusagen politische Arrangement zur Verhinderung des Kapitalismus durchbrochen wurde. Weil, ich meine, das ist eben auch die Frage, ob man jemanden zwingt, seine Arbeitskraft zu verkaufen, bei Strafe des Verhungerns, ist keine technische Frage. Die wird von den technischen Erfindungen nicht berührt. Und solange die Leute eben sicher waren, dass sie überleben konnten, ohne ihre Arbeitskraft zu verkaufen, dauerhaft, haben sie offenbar diese Option vorgezogen. Das kann man sozusagen aus diesen, ich habe das auch nochmal mir angeguckt in China, da gibt es eine ähnliche Entwicklung, wobei das chinesische Reich dann zweierlei macht. Erstens wird diesen Landlosen Land gegeben, sodass sie wieder Bauern werden können. Das spielt ja auch in der römischen Geschichte, Caesar, eine ganz wesentliche Rolle. Und zweitens, die Superreichen werden enteignet für die kaiserliche Kasse. Ganz einfach. Und es gibt ja sozusagen die Geschichte, dass China dabei war, sich bis nach Afrika auszudehnen mit einer sehr dynamischen Überseeflotte. Und dann hat irgendwann das Kaiserreich beschlossen, das lassen wir jetzt besser bleiben.
Das war das im Römischen Reich eigentlich. Die großen Kapitale oder die Superreichen waren ja nie sicher, ihr Kapital zu behalten. In den Proskriptionen ging das ja mit einem Federstrich. Da hatten hatten sie alles kassiert.
Das kann immer passieren.
Das kann immer passieren, aber da hat das System. Da war es nicht die Ausnahme, sondern da kam es dauernd vor. Und das ist, glaube ich, schon der Zusammenhang, den man hier bedenken muss. Und die Entwicklung der Produktivkräfte ist jedenfalls auf dem Niveau kein starkes Argument gewesen.
Also was mich so ein bisschen verwundert ist, aber ich meine, ich muss das als ein historisches Faktum halt hinnehmen, dass also wenn jemand in Athen oder in irgendeiner griechischen Polis mehr als 3 Tage sich einem Arbeitgeber verdingt, dass der dann damit sozusagen automatisch in den Status der Sklaverei verfällt.
Nein, die haben das selber so gesehen. Das war nicht eine juristische Mitteilung, sondern so, das war so ein Spruch auf der Ebene in meiner Generation, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Also so haben die das gesehen.
Ich staune, dass sie so eine Art Standesethos hatten, sondern das ist auch dieser.
Jemand, der sich eben dauernd demselben Arbeitgeber verkaufte, der wurde von den Kollegen darauf angesprochen: Was machst du denn da? Du wirst doch abhängig.
Ja, aber hungern wollten sie doch auch nicht.
Also. Nein, aber deswegen wurden dann eben schrittweise diese verschiedenen anderen Elemente eingeführt. Ja. Und ich meine, die öffentlichen Bauten hängen natürlich auch mit der Tragödie der attischen Polis zusammen. Weil dafür wurde viel Geld gebraucht. Und wo nahm man es her? Aus der Bundeskasse. Ja. Und damit war die Hierarchie zwischen den Bundesgenossen sozusagen selber zur Reproduktionsbedingung der Stadt Athen geworden. Und das war dramatisch. Also insofern war das, ich sage jetzt nicht, dass das einfach und friedlich war, auch im Kaiserreich war immer wieder die Frage, wo kriegt man das Geld her, mit dem man die durchaus ja beträchtliche Zahl der Proletarier dann reproduzieren konnte. Also das war eine, das ist auch nie so einfach gewesen, aber es war ein Problem, das gesehen wurde und an dem immer wieder gearbeitet wurde. Und das hat natürlich Beschränkungen der Lohnarbeit bewirkt und eben Beschränkungen auch der Geldakkumulation. Dann als letztes wollte ich noch ansprechen, als typisch für die hellenistische Kultur, dass sie einen kosmopolitischen Horizont hatte, der eben wirklich bis in die entferntesten Gegenden reichte, gleichzeitig aber auch in diesem kosmopolitischen Horizont Besonderheiten griechischer, römischer, gallischer, iberischer Kultur formulierbar und kommunizierbar gemacht hat. Also es gibt so etwas wie eine kulturelle Ausdifferenzierung, nicht nur innerhalb des Imperium Romanum, sondern auch innerhalb der Kosmopolis. Und so etwas wie ein Bewusstsein der Unterschiedlichkeit und Verwandtschaft. Mein Lieblingszitat dazu ist Diogenes Laertius, der sehr viel interessante Gedanken gesammelt hat, ohne sie immer alle zu begreifen. Aber die interessanten Gedanken sind schon interessant. Und der unter anderem den Gedanken reproduziert, dass es Philosophie an zwei Stellen der Welt gegeben hätte, beziehungsweise sie sich entwickelt hätte. Einmal bei den Griechen, ja, dann kommt die übliche Ableitung von Thales her. Wobei er interessanterweise sagt, Thales und Pythagoras, also auch da hat er irgendwelche Quellen erschlossen, die schon ein, sagen wir mal, interessantes Verständnis auch der griechischen Tradition erkennen lassen. Und dann zweitens die Gymnosophisten, wie er sie nennt, in Indien, also die Yogi, ja, die er eben auch als sozusagen eigenständiger Entstehungsort der Philosophie beschreibt. Und ich denke, das beschreibt ganz plastisch dieses, diesen Weltzugang, der einmal universal, es gibt eben verschiedene Formen von Philosophie, ist und andererseits aber auch die Partikularität als solche sieht. Ja, die Gnosophisten sind natürlich anders als die griechischen Philosophen und in dieser Andersheit werden sie dann ihm zum Thema. Ich wollte jetzt noch was sagen zu den hellenistischen Spezifizierungen des Begriffs der Philosophie. Erstmal muss ich nochmal zurückkommen auf meine These vom Zielverlust im Übergang zur hellenistischen Philosophie. Ich hatte ja betont, dass bei Autoren wie Epikur, Zenon von Kition und in gewisser Weise auch bei Pyrrhon von Elis dieser ursprüngliche, wenn auch paradoxe Zusammenhang von Philosophieren als Selberdenken und Befreiung noch im Horizont gewesen ist. Und dieser Zusammenhang von Philosophieren und Befreiung geht im Übergang zur hellenistischen Philosophie verloren. Philosophieren wird zu so etwas wie einem Ersatz von Befreiung oder Ersatz für Befreiung. Das ist, glaube ich, die zentrale These vom Zielverlust. Bei Epikur oder auch bei Zenon ist sie eben Bestandteil eines Prozesses der Befreiung. Und im Zuge des Übergangs zur hellenistischen Philosophie, zu diesen Philosophenschulen, die den Hellenismus charakterisieren, ist das dann herabgesetzt zu einer Aktivität des Philosophierens oder Aktivität der Philosophen, die selber dann einen begrenzten Ersatz für eine als unmöglich gesehene Befreiung zu bieten hat. In dem Zusammenhang sehe ich die Begrifflichkeit sich auch verändern, wenn wir die Geschichten uns anschauen. Da gibt es ja einige, wie Sokrates Schüler gewonnen hat, Epikur Schüler gewonnen hat, wie Zenon Schüler gewonnen hat, wie aber auch Figuren wie Krates, also in dieser Zwischengeneration, Schüler gewonnen haben. Das sind eigentlich immer so etwas wie man könnte sogar sagen Umkehrerlebnisse. Die sind sozusagen in ihrer Routine begriffen und begegnen dem Sokrates, dem Krates oder wer immer da dann auftritt und ändern ihr Leben. Also diese Art von Bekehrungserlebnis ist für diese frühen Philosophien der Zeit, sagen wir, von Sokrates bis Epikur charakteristisch. In der hellenistischen Philosophie, haben wir ja schon gesehen, haben wir den Begriff der Heiresis. Also man schaut sich an, was gibt es denn an Philosophenschulen, und dann wählt man eine. Und das ist eine ganz andere Struktur. Das ist nicht mehr das Bekehrungserlebnis, sondern es ist die Auswahl zwischen verschiedenen Optionen. Immerhin ist es dann immer noch eine Auswahl, die gewissermaßen ums Ganze geht. Man kann nicht Epikureer sein und auch mal ein bisschen Stoiker. Das geht nicht. Der Eklektizismus hat, ich glaube, der Begriff kommt jedenfalls in seinen Grundlagen auch aus der Zeit, der Eklektizismus ist unredlich. Das geht nicht. Das kann man nicht machen. Man muss wählen, weil es in dieser Wahl, in dieser Heiresis ums Ganze geht. Das ist, glaube ich, für die hellenistische Philosophie gewissermaßen in der ersten Person, also unter den hellenistischen Philosophen selber, noch prägend. Und ich glaube, es ist auch noch prägend für diejenigen, die dann ihren entsprechenden Gemeinschaften angehört haben, also die epikureischen Gemeinschaften, stoische Gemeinschaften. In dem Sinne gibt es ja nicht, sondern da gibt es eben nur stoische Philosophen.
Ich frage mich, was schlecht ist, wenn man den Markt sondiert und dann das Produkt wählt, was einem passt.
Man könnte den späten Skeptikern sowas unterstellen, ja, dass die da, oder auch der skeptischen Phase der platonischen Akademie. Die haben da sicherlich auch solche Überlegungen angestellt. Aber was eben der nächste Schritt ist, ist, dass Philosophie, Philosophieren zum Bildungsinhalt wird. Das ist dann nicht mehr das, was die Philosophen selber machen, aber das, was sie, wie sie sagen, auf dem Markt anbieten. Die Philosophie wird zum selber warenförmig durchaus, zum Anbieter auf einem Bildungsmarkt, dadurch auch in Konkurrenz mit den Rhetorikern. Und die Bildungsnachfrager, die sind natürlich fröhliche Eklektizisten. Ne, die haben eben diesen heretisch ernsthaften Bezug auf die Wahrheit, um die es da geht, nicht mehr. Sondern die suchen sich das aus, was ihnen passt. Also das ist, glaube ich, und das passiert in der hellenistischen Philosophie. Und natürlich hat das auch Rückwirkungen auf die Philosophie der Philosophen. Also spätestens, wenn die Philosophen anfangen, ihre Konkurrenz zu oder ihre Gegenposition zur Rhetorik aufzugeben, wie das bei Ciceros Lehrern schon der Fall gewesen ist, wird erkennbar, dass sie dann in der Tat ein Angebot auf einem Bildungsmarkt formulieren und nicht eigentlich mehr eine Heiresis vertreten. Und dass die Heiresis wird gewissermaßen zur, ich glaube, es geht sogar im Französischen, gibt es das noch, investir, kann man als sich festsetzen. Und man muss sich sozusagen irgendwo positionieren. Man kann ja nicht irgendwie ein Angebot im Ungefähr machen, sondern muss ein bestimmtes Angebot machen. Und in dem Sinne ist es immer noch eine Heiresis, aber der Sinn hat sich dann doch radikal verändert. Also die Heiresis wird zur Investition auf der Seite der Philosophen und zur konsumierenden Ware auf der Seite der Konsumenten. Das hat dann, habe ich hier schon angesprochen, zur gemeinsamen Depotenzierung von Rhetorik und Philosophie geführt. Die Rhetorik jedenfalls, die man an den Rhetorenschulen lernte, das war im Grunde Literatur. Das war nicht mehr das, wo es dann ernsthaft, wie bei Cicero, um politische Entscheidungen gegangen war. Und Philosophie wird damit schließlich Bestandteil eines kulturellen Curriculums, so wie das heute noch an der Universität ist, wo man eben Philosophie studieren kann, ohne eine Heiresis zu vollziehen, wo der Eklektizismus sozusagen Organisationsprinzip ist und man eben sich die Philosophie als Bildungsinhalt aneignet und unter Umständen dann das auch wieder lehren kann, ohne jemals zum Philosophieren zu gelangen. Von dieser sozusagen etwas polemischen Zuspitzung nochmal zurück zur Frage Imperium Romanum und hellenistische Kultur. War das Imperium Romanum ein hellenistisches Reich? Also wenn es denn so richtig ist, wie ich versucht habe zu bestimmen, dass sich die hellenistischen Reiche durch diese zwei Ebenen oder drei Ebenen oder mehr Ebenenstruktur mit der Möglichkeit unterschiedlicher Strukturierungsprinzipien nur unter der Wahrung der Reichseinheit als oberstes Prinzip bestimmt habe, dann war das Imperium Romanum eindeutig, jedenfalls bis ins zweite, dritte Jahrhundert ein hellenistisches Reich.
Ja? Man liest ja immer bei Historikern auch mal dann sozusagen eine Art Spaltung. Der Westen war lateinromanisch, der Osten blieb hellenistisch. Also, ja. Aber Sie würden behaupten, das ist eigentlich das reicht weit über den Westen.
Da wird es hellenistisch eben sozusagen für griechischsprachig benutzt. Ich habe jetzt einen spezifischeren Begriff von hellenistischem Reich ins Spiel gebracht. Also diese Entdeckung des Reichs mit unterschiedlichen Organisationsprinzipien auf unterschiedlichen Ebenen, und was trotzdem eine funktionierende und sich reproduzierende Einheit darstellt, das war das Römische Reich auch.
Auch in Gallien.
Also auch Gallien wurde nicht einfach zentralistisch durchorganisiert, sondern die Stämme blieben bestehen.
Und die Koine, die ist dort wohl auch nicht gesprochen worden, in Gallien.
Aber ja, natürlich in Marseille. In Marseille ist da sicherlich die Koine gesprochen worden.
Also findet man auch, also archäologische Fundstücke entsprechend.
Also das, die Vorstellung, dass im westlichen...
Ja, Marseille, was war ja auch eine griechische Gründung, aber ich meine, das ist halt mehr oder weniger auf dem flachen Land oder sonst in Spanien, glaube ich ja nicht, dass da griechisch...
Ja, kommt drauf an, auch da gibt es griechische Städte.
Ja.
Also ich denke mir, man muss, also die Vorstellung, dass das westliche Mittelmeer durchgängig lateinisch war, die ist sicherlich falsch. Ja, ist sicherlich auch falsch, dass es in, auf dem Balkan keine lateinischen sozusagen Zwischenstücke gegeben haben sollte. Das müsste man untersuchen. Aber jedenfalls, das Imperium Romanum war linguistisch ein Fleckerteppich, ja, wo eben die Koine die Handelssprache war und Latein die Sprache des Rechtsverkehrs und des öffentlichen Rechts und des Militärs und so weiter. Ja, so muss man das sich, glaube ich, eher vorstellen, als dass man das territorial zuordnet. Und in der Tat ist, glaube ich, man hat natürlich viel getan, um zu erklären, warum es den Römern gelungen ist, ein so stabiles hellenistisches Reich aufzubauen. Ja, also Alexanders Reich ist ja gleich in die Diadochenstaaten zerfallen. Die Römer haben sich auch allerlei Bürgerkriege geliefert, gerade in der Übergangszeit. Aber von Augustus an hält sich das doch in überschaubaren Grenzen. Es kommt immer mal wieder dazu, dass Teilimperatoren sich für selbstständig erklären, miteinander Krieg führen, sich wieder einigen und so weiter. Gibt es alles, aber die Reichseinheit ist bemerkenswert stabil. Und ich denke, da gibt es einen naheliegenden Faktor, nämlich die Spezifizität des römischen Rechtssystems. Im Unterschied zu dem griechischen Recht haben die Römer eine Rechtskultur herausgebildet, die nicht einfach, sagen wir mal, mehrheitsbezogene Kadi-Justiz war, wo nicht einfach die Sympathie mit den streitenden Parteien entschied, sondern wo tatsächlich Rechtsprinzipien formuliert wurden, die einigermaßen durchgehalten wurden. Also die Rechtsapplikation ist nie frei von allen möglichen Gesichtspunkten, aber sie haben sozusagen stabile Rechtsbegriffe geschaffen, die eben dann ihre Applikation erforderten und auch soweit unabhängige Gerichtsinstanzen, die in der Lage waren, dieses Recht zu handhaben und weiterzuentwickeln. Was es bei den Griechen auch nirgends gegeben hat. Und dieses, würde ich jetzt behaupten, war ein Faktor, der es dem Imperium Romanum ermöglicht hat, mit der ja noch ganz beträchtlich weitergehenden Expansion von Warenproduktion und Warenhandel stabil umzugehen. Wobei gleichzeitig die Mechanismen der Expansion, der Einbehaltung großer Vermögen oder auch der räuberischen Besteuerung auch noch zur Verfügung standen. Aber gleichzeitig bot es eben einen Raum der relativen Rechtssicherheit im Privatrecht, und das ist der Kern des römischen Rechts, der sonst in keinem der Reiche erzielt war und in den hellenistischen Reichen nur gewissermaßen durch einen fragilen Konsens zwischen den Reichsteilen oder zwischen den konkurrierenden Teilreichen aufrechterhalten wurde, der wurde innerhalb des Imperium Romanum sozusagen auf die halbwegs belastbare Grundlage des römischen Rechts gestellt.
Ja? Ich habe auch bei den Münchler in seiner Imperium-Theorie gelesen, dass das Imperium Romanum das einzige Imperium war, das über zumindest in dieser Kaiserzeit, so in den ersten 100 oder 150 Jahren, mehr Mittel in die Provinzen investiert hat, als dass es aus diesen Provinzen herausgeholt hat. Das ist eigentlich erstaunlich, denn alle anderen Imperien waren ja, die Römer waren auch räuberisch, die haben ja auch rausgeholt, was rausgeholt war, aber Da war es auffällig, dass mit der Gründung der vielen Städte und den neuen Kolonien, dass da auch beträchtliche Mittel hineingeflossen sind. Das hat ja auch zur Stabilität dann beigetragen.
Das aber war jetzt noch ein anderer Faktor, dass in der Tat das Römische Reich immer bestrebt war, und das war sozusagen dann, lässt sich zusammendenken mit dem Prozess der Ausdehnung der Staatsbürgerschaft, sich stabil in den neu eroberten Gebieten zu verankern. Gründung von Städten, Ernennung von Staatsbürgern in der Führungsschicht, das waren die zwei, die materielle und die juristische Seite dieses Konsolidierungsprozesses, der für das Römische Reich in der Tat typisch war, aber der eigentlich der Logik dieser tributären mehrere Ebenen Reiche entsprach. Die hellenistischen Reiche haben das nur nicht so konsequent praktiziert. Dann wäre das Zweite, was man, glaube ich, auch sich verdeutlichen muss, die griechische Kultur und Philosophie ist auch innerhalb des Imperium Romanum vorbildhaft geblieben. Also bei Cicero, den man ja eigentlich als Stammvater einer lateinischen Philosophie und Kultur begreifen kann, wird das immer wieder ganz explizit formuliert, dass er gewissermaßen sekundär die Griechen nachahmt und nicht hoffen kann, sie zu übertreffen oder auch nur zu erreichen. Also dieses Bewusstsein einer sekundären Anwendung der griechischen Kultur ist für die lateinische Kultur der Antike jedenfalls prägend geblieben. Und das andere ist eben, die griechische Kultur geht weiter. Sie schreiben weiter griechisch und publizieren weiter griechisch und diskutieren weiter griechisch. Also es ist nicht so, dass mit der Herrschaft des Imperium Romanum die Entwicklung der griechischen Kultur irgendwas an ihrer Dynamik verloren hat, sondern anstelle der Halbgriechen, Halbgriechen, die die Makedonen waren, sind eben jetzt die lateinisch sprechenden Römer getreten, haben aber genau diese Stabilitätsbedingungen der griechischen Poliskulturen geschaffen, die diese für ihre weitere Entwicklung gebraucht haben.
Das ist ja ein erstaunliches Phänomen, dass sie sozusagen, die Römer hatten ja auch eine Herrschermentalität, wir sind besser als die anderen, weil wir eben nicht so wie die im Osten sind, also wir keine Könige haben, aber dennoch übernimmt die Kultur eines besiegten Volkes.
Dieser Ausspruch, ich weiß nicht von wem, nicht wahr? Greikia kapta ferum victorem cepit, nicht wahr? Also das eroberte Griechenland hat eben sozusagen den Sieger, den Wilden oder den Ungestümen oder ferum, wie soll man sagen, den kulturlosen Sieger sozusagen besiegt. Nicht? Das ist genau
das Phänomen. Gibt es ja nichts Vergleichbares in der Weltgeschichte.
Ja, doch, in China oder in China. Also alles, ja. Natürlich, alle mongolischen Tendenzen, ich meine, Kublai Khan, der ist ja richtig sinisiert worden sozusagen. Nicht?
Also traditionell 200 Jahre, nachdem sich jemand dann als Herrscher etabliert hat über China, ist dann aber die Kultur genau dorthin gelandet.
Ja, auch in der Geschichte Mesopotamiens lassen sich entsprechende Entwicklungen zumindest ahnen. Also von da aus ist das nicht so völlig ungewöhnlich, aber es ist sehr charakteristisch, dass die lateinische Kultur niemals ein Gefühl entwickelt, sie sei jetzt das eigentlich Überlegene, sondern dieses Primat der griechischen Kultur bleibt die ganze Antike durch enthalten. Es hat nur dann in der Renaissance und in der Neuzeit eine lange Phase gegeben, wo man nach Rom guckte und ins Lateinische und die Griechen gewissermaßen durch die römische Brille rezipierte. Das war aber in der wirklichen Antike meines Wissens niemals der Fall. Also dieses Sekundaritätsbewusstsein der lateinischen Kultur ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Phänomen und erklärt dann auch nochmal das augusteische Kulturprogramm als Moment der Konsolidierung des Imperium Romanum. Dieses augusteische Kulturprogramm bestand ja ganz explizit darum, sozusagen für die römische, das römische Imperium das nachzuvollziehen, was die Griechen in ihrer Geschichte vollzogen hatten. Also der beginnt damit, sozusagen den Homer zu imitieren, und dann werden bei Ovids, in Ovids Metamorphosen wird die Entstehung der Welt tatsächlich bedichtet und so weiter und so fort. Also von da aus wird in ganz kurzer Periode, also ungefähr 20, 30 Jahre, wird eine klassische Literatur aus dem Boden gestampft, die aber sich selber als sekundär gegenüber den griechischen Vorbildern darstellt. Die griechischen Vorbilder sind ja explizit genannt, sie sind aber eine Wiederherstellung. Also man könnte fast sagen, es ist ein bisschen zugespitzt, aber ich glaube, es hat eine hinreichende Grundlage. Damit ist das augusteische Kulturprogramm ein erstes Renaissance-Programm gewesen. Eine Renaissance der griechischen Klassik durch die römische, wo man auch vielleicht vermuten kann, dass da so etwas wie ein Bewusstsein zum Ausdruck kam, jetzt endlich die Krise der klassischen griechischen Polis bewältigt zu haben und jetzt endlich bei der gewissermaßen endgültigen Form des politischen Gemeinwesens in Gestalt des konsolidierten und seine Krise überwunden habenden Imperium Romanum angekommen zu sein. Da ich jetzt schon etwas überzogen habe, schließe ich an diesem Punkt. Danke.